Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge haben wir den Thomas bei uns zu Gast. Thomas ist von der Firma Däumer und Thomas ist absoluter Experte, was das Thema Dichtungssysteme und Hauseinführungen anbelangt. Also, um das nochmal zu unterstreichen, ja, Thomas befasst sich schon seit 20 Jahren mit der Entwicklung von Durchdringen und hat eben praktische Erfahrungen sowohl auf Baustellen als auch im Labor gesammelt. Er ist Gründungsmitglied und technischer Obmann von dem Fachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel e.V., also FHKR abgekürzt, und dort zuständig für das Thema Normungsarbeit und Technik. Er ist Mitglied des VDE FNN Arbeitskreises Durchdringungen. Er hat eine Mitarbeit im WTA Arbeitskreis 4 bis 6, nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile. Und die Mitarbeit im DIN Arbeitsausschuss für Abdichtungen für erdberührte Bauteile eben. Zudem ist er natürlich Referent zum Thema Durchdringen bei diversen Informationsveranstaltungen, bei Fachhändlern im Rahmen von Semestervorlesungen, Hochschulen und Veranstaltungsreihen von Verbänden. So, und diesen Thomas, von dem ich jetzt gerade so ganz viel erzählt habe, da merkt man eigentlich, wie tief er in dieser Materie drin ist und wie tief er sich mit dieser Materie auskennt, haben wir heute bei uns zu Gast. Und deswegen heiße ich dich herzlich willkommen. Hallo Thomas.
Hallo Maxim und herzlich willkommen an die Runde.
Genau. Ja, schön, dass du da bist. Die erste Frage, wie geht es dir heute?
Gut, super. Alles bestens. Genau. Corona-frei, getestet, geimpft. Super. Alles das, was man heute so braucht.
Du bist ja auch im Norden Deutschlands, ne? Also ich bin hier im Süden. Das Schöne ist ja, wir können das Ganze online machen. Und dann.
Genau, ich bin ein klassischer Muschelschubser, wie man so schön sagt.
Okay, sehr gut. Also bei uns haben wir jetzt gerade auch heute schon einen Schein tatsächlich. Deswegen ist immer so die Frage, regnet es bei euch?
Aber es ist bewölkt, also das okay. Könnte schöner sein. Also heute ist ja Herbstanfang und genau. Passend zum Herbstanfang haben wir auch Herbstwetter, aber alles okay, ist alles noch IO. Gestern hatten wir noch 21 Grad und das war noch ein schöner Spätsommertag und heute, wie gesagt, wird ein bisschen Herbst eingeläutet und schauen wir mal. Aber genau, da sind wir Norddeutschen ja auch gewöhnt.
Also ja, eben.
Regen stört uns nicht.
Genau.
Dann staubt es weniger.
Genau, Regen stört euch nicht, aber das ist ein guter Hinweis, denn bei den Abdichtungssystemen müssen die Produkte jetzt von Däumer beispielsweise auch dafür sorgen, dass das Wasser, die Feuchtigkeit von dem Regen, nicht in unser Gebäude reingeht. Denn das wollen wir natürlich vermeiden. Es gibt hierzu eben Hauseinführungen oder allgemein halt eben Systeme, um mit Leitungen oder mit Kabeln durch Wände oder Bodenplatten zu kommen. Das ist mal so das allgemeine Thema. Aber worüber wir heute im Speziellen sprechen wollen, ist das Thema der Rad- und Sicherheit bei diesen Systemen. Klär uns doch mal bitte auf oder die Zuhörer auf, inwiefern Radon relevant ist überhaupt, also diese Rad- und Sicherheit. Wieso ist das überhaupt ein Thema?
Ja, Maxim, wie du schon richtig gesagt hast, grundsätzlich, sage ich mal, ist ja unser Kerngeschäft, hätte ich fast gesagt, dass das Abdichten, wenn man irgendwelche Rohre, Kabel in irgendwelche Bauwerke, also hier und heute im Bauherrn reden wir ja dann über das Ein- oder Mehrfamilienhaus. Ja. Klar, wir wollen eben Licht haben, wir wollen Wasser haben. Das Wasser, was reinkommt, das soll auch irgendwann wieder raus, weil wir ja keinen Pool bauen. Sprich, wir haben Abwasser wieder raus. Das bedeutet, wir müssen ja irgendwie diese Leitungen, die ja erdverlegt sind, irgendwie in unser Haus reinkriegen. Und dazu machen wir dann erstmal in unsere Gebäudehülle ein Loch, schieben die Leitung durch und dieser Übergang von der Leitung zum Bauwerk oder zur Bauwerksabdichtung muss dann eben wieder verschlossen werden. Das sozusagen, dafür werden unsere Produkte genutzt. Und klassisch ist es eben, wie du schon gesagt hast, der Feuchteschutz. Wir haben ja hin und wieder mal Regen, der dann reinläuft. Also selbst wenn unser Keller oder unsere Bodenplatte gar nicht im Wasser steht, also wir kein hohes Grundwasser haben, dann haben wir aber zumindest irgendwann hin und wieder mal im Frühjahr und im Herbst und im Sommer auch dann mal irgendwo Regen. Stellenweise jetzt durch den Klimawandel ist ja nun sehr extrem in einigen Gebieten ja dann auch mal ein bisschen mehr Regen. Ja. Das, denke ich, kennt auch jeder mittlerweile aus den täglichen Nachrichten, dass wir eben immer wieder hören, ja, heute hat es so viel geregnet wie sonst in einer Woche oder teilweise in einem Monat. Mittlerweile wird es ja immer häufiger, dass wir diese Extremwetterlagen haben. Das heißt, im Zweifelsfall läuft da eben mal zumindest eine gewisse Zeit eben Regen sozusagen unserer Wand vorbei. Das erzeugt zwar keinen hydrostatischen Druck, aber die Feuchte soll halt nicht ins Bauwerk kommen, beschädigt das Bauwerk. Und im Zweifelsfall, wenn es in den Keller kommt, haben wir halt auch einen feuchten Keller. Und wir nutzen unsere Keller heute ja auch ein bisschen hochwertiger als früher. Ist das erstmal der Feuchteschutz. Und ja, wie du schon jetzt ja angesprochen hast, haben wir da jetzt eigentlich noch einen Punkt dazu. Radongas. Mhm. Ich denke, die meisten können da gar nichts erstmal mit anfangen. Es ist also jetzt nichts Neues. Radongas war schon immer da. Radongas entsteht letztendlich durch den Zerfall. Wir haben ja in unserer Erdkruste viele Gesteinsmaterialien. Und da sozusagen zerfallen gewisse, ich zum Beispiel Uran und sowas, zerfällt dann eben, und bei diesem Zerfallprozess entsteht das Radongas. Und das Radongas sozusagen geht jetzt, steigt nach oben aus, kommt dann, ich sag mal, wenn wir jetzt erstmal auf einer freien Fläche stehen, kommt jetzt aus der Wiese raus, und sobald es auf der sozusagen aus dem Erdreich ausgetreten ist, wird es eigentlich gleich in der Umgebungsluft so stark verdünnt, dass es für uns erstmal keine Relevanz hat. Also es kommt halt raus, das zerfällt auch relativ schnell. Ich glaube, ist richtig in Erinnerung, 3,8 Tage ist die Zerfallszeit von Radon. Also unkritisch. Sprich, wenn wir auf der Wiese liegen und dieses Radongas, was da jetzt ausströmt, einatmen würden, dann ist das für uns eigentlich völlig unbedenklich. Was wir heute machen, wir bauen ja unsere Gebäude heute energetisch. Ich mache das immer so als Beispiel, wenn man jetzt eine Käseglocke nehmen würde und hält die jetzt auf die Wiese, dann kann man sich vorstellen, dann wird ja unter dieser Käseglocke jetzt das Radongas langsam aufkonzentriert.
Ja.
Und wenn wir das jetzt einatmen würden, dann sieht das schon anders aus. Man sagt hier in Deutschland, dass wir im Jahr ungefähr 1900 Tote, also Lungenkrebstote haben, die auf Radon zurückzuführen sind. Mhm. Also Platz Nummer eins mit deutlich höheren Werten ist das Rauchen. Also alle, für die rauchen können, brauchen jetzt nicht mehr weiter zuhören, weil die sagen, es ist eh egal. Dann macht das ein bisschen Radon oben drauf dann auch nichts mehr. Die Kombination macht es dann allerdings dann doch noch ein bisschen stärker.
Ja.
Aber es ist eben nicht zu unterschätzen, sage ich mal, das gesundheitliche Risiko. Wenn wir das zum Beispiel mal im Verhältnis setzen, in Deutschland sterben so im Mittel im Jahr 400 Menschen durch Brand bezüglich Rauchgase, ne? Das ist irgendwo in einem Gebäude ist, wo es brennt. Und jeder, denke ich, kennt in seinem Alltag, auch wenn er nichts mit Bauen zu tun hat, weiß, wie viel Aufwand man mit Brandschutz betreibt. Jeder, der arbeitet, kennt das, der hat einmal im Jahr irgendwie eine Brandschutzunterweisung, und da gibt es Fluchtwege, in jedem Hotelzimmer gibt es da Aufwände, und wir haben mittlerweile ja auch in vielen Bereichen Pflicht, Rauchmelder anzubauen. Also machen wir einen Riesenaufwand, ja zu Recht, ne? Um diese Zahl, ich sag mal, möglichst zu verringern oder nicht noch zu erhöhen.
Ja.
Dann, was auch jeder mit zu tun hat, ist das Thema Verkehr. Ich glaube, wenn ich so richtige Erinnerung habe, irgendwie so gute 3000 Todesfälle hatten wir im Straßenverkehr. Ich glaube, 2019 war das. Die anderen Jahre auch nicht mehr. So. Und wenn man dann mal guckt, 400, 3000 Tote im Verkehr, da weiß jeder, wie viel wir heute im Verkehr machen, und Autos werden ständig mehr, Auflagen und ABS und was weiß ich nicht alles. Dann ist 1900, liegt da ja genau in der Mitte. Und ich denke, das ist auch einfach nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber dann einfach auch da eine Notwendigkeit gesehen hat, was zu tun. Ne, dass man einfach sagt, ja, das können wir ja nicht einfach so sagen, nur ja, da haben wir halt 2000 Tote, ist dann halt.
Ja, so. Ja. Finde ich, muss ich gerade kurz einhaken. Ja. Finde ich eben ganz schön, wie du das auch dargestellt hast gerade, weil dieses ins Verhältnis setzen. So, wenn man die reine Zahl hört, dann denkt man sich, also dann ist erstmal eine Zahl, dann ist mal eine Zahl im Raum, und dann kann man die aber so nicht einordnen, ja. Aber wenn du jetzt tatsächlich sagst, Brandschutz, ne, wie hoch der Aufwand ist. Natürlich ist dann so, wenn jetzt irgendwie Brandschutz im Hotel oder sowas, dann sind halt immer sehr, sehr viele Personen auf einmal betroffen. Ne? Es sind nicht Einzelpersonen über die Bevölkerung verteilt, sondern das sind dann sozusagen immer die Hotspots, die dann eben entstehen. Aber natürlich ist der Aufwand natürlich sehr, sehr hoch, was da passiert. Und wenn man sich jetzt auch natürlich vergleicht, mit den Verkehrstoten, wie viel wir Auto fahren, wie viele Autos es gibt in Deutschland. Und dann ist die Zahl natürlich relativ gering, aber dennoch eben, also gar nicht so weit weg von der Radunfallstatistik jetzt. Ne? Ja, ja. Und wenn man das so in dem Verhältnis setzt, dann merkt man eigentlich, okay, das ist jetzt nicht nur etwas, was irgendwo mal da ist und kommt irgendwann mal vor, sondern das tatsächlich natürlich eben vorhanden. Ja. Und das Beispiel mit der Käseglocke fand ich jetzt auch eigentlich ein sehr schönes Bild, um das zu veranschaulichen, was das eigentlich auch sehr gut rüberbringt. Ja. Und da vielleicht nochmal eine Frage dazu. Jetzt wäre ja sozusagen meine Laienhaft, also wenn ich jetzt Laie wäre, wäre meine laienhafte Ansicht ja die, ja gut, aber die Bodenplatte, das ist doch betoniert, die Wände, die da drauf gemauert sind, die sind ja auch abgedichtet und da kommt ja kein Wasser durch. Wieso sollten denn die Gase denn durchkommen? Die können doch einfach rechts und links ausweichen und dann haben wir gar nicht das Problem.
Genau. Das ist ja auch die sozusagen dann die ideale Situation, weil wir das am Ende dann tatsächlich haben bei unserem Gebäude. Die Realität sieht dann eben anders aus. Erstmal bedarf es ja, dass wir tatsächlich, wie du sagst, eine Bodenplatte oder einen Keller haben. Also es geht ja dann sozusagen nur um den erdberührten Teil, dass da das Radon sozusagen dann nicht ins Gebäude strömt. Wenn das dem tatsächlich so wäre, dass das Gebäude, und das ist ja auch ausführbar, dass es tatsächlich, wie man so schön sagt, konvektionsdicht ist, also dass das Gas da nicht frei reintreten kann, dann habe ich eigentlich auch kein Problem. Also es ist auch jetzt nicht so, dass es einmal jetzt ein riesen Zusatz jetzt wäre, den man jetzt betreiben muss, damit ich jetzt noch, also ich muss gar nicht zwingend mehr machen. Das ist das Schöne eigentlich dabei, als was ich auch eigentlich für den Feuchteschutz mache. Die Realität sieht dann aber oft natürlich anders aus. Mhm. Und da deswegen sind eben gerade das Thema Bauwerksdurchdringung, ne, weil die Frage, warum sprichst du jetzt mit Thomas, der sich mit Bauwerksdurchdringung beschäftigt, über das Thema Radon? Weil genau das das Thema ist. Diese Rohrdurchführung sind eben einer der Haupteintrittspfade. Ne? Also es gibt vom Deutschen Bundesamt für Strahlenschutz gibt es auch ein sogenanntes Radonhandbuch, wo man sich sehr gut über das Thema informieren kann. Und da sieht man auch, da werden gerade diese Leitungsrohrdurchführungen eben auch als einer der Haupteintrittspfade genannt. Und andere sind zum Beispiel Risse. Also ich habe irgendwelche Risse in der Bodenplatte und sowas. Um das vielleicht nochmal auch für die Zuhörer so ein bisschen, ich sag mal, greifbarer zu machen. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, das Radongas ist da irgendwo im Erdreich. Und jetzt stößt es sozusagen dann auf unsere Bodenplatte oder unsere Kellerwände. Dann, dass wir erst sozusagen, einmal müssen ja Öffnungen da sein, aber wie gesagt, die gibt es nun mal leider, wenn das nicht alles vernünftig ausgeführt ist. Und jetzt haben wir einen zweiten Effekt. Wir bauen ja unsere Gebäude heute energetisch. Das heißt luftdicht. Also das erzeugt dann erstmal die Käseglocke. Wenn ich sozusagen mal dann so mich an den Keller meiner Großeltern erinnere, wenn ich da runtergegangen bin, dann hat man den eigentlich auch als Lagerraum genutzt. Und wenn man da im Frühjahr oder im Winter runtergegangen ist, ja, dann besser hat man sich vorher nochmal einen Pulli angezogen oder eine Jacke eben kurz drüber, weil da unten war es auch kalt. Also da zog ich vom einen Kellerfenster rein, zum anderen wieder raus. Mhm. Das heißt, da habe ich auch eine sehr große Durchlüftung. Also die waren ja nie dicht, diese Keller. Da stand ja auch in vielen dann oft im Frühjahr, also mein Opa stand immer im Frühjahr, im Herbst immer auf Wasser, weil er eben nicht dicht war. Dafür waren auch so ein paar abgesägte Gummistiefel oben an der Treppe. Also ich habe mich da ja auch nicht lange aufgehalten. Und ich habe eine sehr hohe Durchlüftung gehabt. Das heißt, da gab es kein Radon-Problem. Also kein gesundheitliches Problem durch das Radon. Heute sozusagen nutzen wir den Keller. Also wir halten uns da auf. Ne? Homeoffice seit anderthalb Jahren natürlich. Spielzimmer, Werkstatt, Wellness-Dings. Also das ist schon mal, dass ich mich da auch eine längere Zeit aufhalte und dann eben auch über eine längere Zeit das Radongas emittiere. Das muss man vielleicht auch an der Stelle sagen. Wir wollen ja jetzt hier, ich sag mal, keine Panik oder verbreiten oder jetzt jeden in Angst und Schrecken versetzen. Also natürlich ist es nicht so, wenn ich da jetzt, sag mal, wir beiden würden uns jetzt irgendwo treffen und wir jetzt in so einen Keller gehen, der nicht dicht ist, wo eine hohe Radonkonzentration ist, und wir beiden würden das Interview da jetzt führen. Dann müssten wir beide Angst haben, wenn wir da jetzt diesen Keller genutzt haben für das Interview, dass wir dann morgen Lungenkrebs kriegen. Nein.
Ja, klar. Also
ich muss natürlich schon über eine längere Zeit auch eine hohe Radonkonzentration einatmen, damit, ich sag mal, das Ding ist. Also, ne, auch wenn wir beiden jetzt hier beide Zigarette rauchen, brauchen wir auch keine Angst haben, dass wir sofort Lungenkrebs. Aber wenn ich über Jahre jeden Tag halt ein paar von den Sargnägeln reinziehe, dann wird die Wahrscheinlichkeit einfach höher. Also das muss man auch dazu sagen. Okay, wieder zurück aufs Gebäude. Wir bauen sie luftdicht. Wir beheizen die Häuser natürlich. Das heißt, warme Luft steigt aus. Wir erzeugen auch einen Unterdruck im Gebäude. Das bedeutet, dadurch, dass wir energetisch bauen, haben wir jetzt im Prinzip diese Käseglocke erstmal. Und das Zweite ist, wir erzeugen einen Unterdruck. Das heißt, wir saugen auch förmlich das Radon ins Gebäude rein. Also das ist einfach sozusagen die Physik, die dahinter steht.
Ja.
Und dadurch kriegen wir jetzt erstmal das Radon ins Gebäude. So. Und wenn ich dann eben, wie gesagt, das über einen längeren Zeitraum, über viele Jahre dann eben emitiere, einatme, dann kann das eben dazu führen, dass ich zu diesen 1.900 Personen gehöre, im Zweifelsfall.
Ja. Es ist natürlich so, dass, also das ist jetzt auch nochmal so ganz naiv gefragt, bedeutet es aber auch gleichzeitig, immer wenn ich jetzt Radon im Gebäude hätte, weil das Gebäude nicht ganz sauber ausgeführt wurde, nicht ganz dicht ist, das ist ja auch der Punkt, ne? Es geht ja nicht darum, dass das System an sich falsch ist, sprich Bodenplatte, Wände, Abdichtung und so weiter, sondern es geht um diese Schwachpunkte, die einfach im Bauprozess entstehen. Und das sind meistens, also meistens sind, wenn sowas passiert, das sind dann auch meistens Ausführungsfehler.
Ja.
Weswegen ich auch immer sage, bei Gewerken, also es gibt einfach gewisse Gewerke, die würde ich erstens nie selbst machen und zweitens auch die Firma, die das machen soll, vernünftig auswählen, dass es eine vernünftige Firma ist, die das macht. Und dazu gehört unbedingt Abdichtung natürlich dazu. Und jetzt meine naive Frage, bedeutet es auch gleichzeitig da, wo ich eben diese Gefahr der erhöhten Radon-Intensität habe, dass ich dann auch eben feuchte Schäden bekomme?
Ja, das kann natürlich zusammenhängen. Also, weil, wie heißt es immer schön, Wasser hat zwar einen kleinen Kopf, ne? Also das sucht sich auch seinen Weg.
Ja.
Aber wenn wir das erstmal, sagen wir mal, wieder rein physikalisch sehen, Gas ist natürlich molekular noch kleiner. Also alles, sagen wir mal, was wasserdicht ist, muss nicht auch zwingend gasdicht sein. Genau. Das ist schon mal so. Aber wenn ich natürlich, ich sag mal, jetzt davon rede, dass ich hier rein über den konvektiven Weg, sprich, ich habe irgendwo Spalte, wo das Gas frei eintreten kann, dann, sage ich mal, kann ich auch in den meisten Fällen davon ausgehen, dass ich dann auch ein Feuchteproblem auch gleichzeitig, also wenn da Wasser ansteht, dann kommt das Wasser auch rein. Also so kann ich von ausgehen.
Genau.
Also wir reden hier jetzt nicht über irgendwelche sehr hohen Gasdichtheiten. Auch vielleicht, um das vorwegzunehmen für die Häuslebauer, es bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt eigentlich morgen jetzt, ich sag mal, einen gasdichten Keller bauen, also ein Druckbehälter bauen muss, ne, weil ich da beim Kompressor hohe Gasdrücke drin speichern will. Ne? Da weiß ich ja, da brauche ich ja irgendwie, ich sag mal, einen Stahlkeller, in Anführungsstrichen, übertreibe jetzt mal. Das ist das Schöne, auch das Strahlenschutzgesetz hat eigentlich nicht mehr gefordert, dass man einfach sagt, wenn du die Regeln zum Feuchteschutz einhältst, das heißt, baust du deine erdberührte Bodenplatte, Kellerwände so, dass, ich sag mal, der Feuchteschutz erfüllt wird, dann hast du auch automatisch einen ausreichenden Schutz vor Radon.
Ja.
Also will damit sagen, was du auch sagst, es bedeutet jetzt nicht, ich muss jetzt auf einmal noch mehr tun, als ich jetzt früher tun musste.
Dann genau. Kann
ich über die Bauern schon mal beruhigen. Nee, ihr braucht eigentlich nichts anderes machen, als was ihr eigentlich sowieso schon immer gemacht werden müsste. Wenn ihr eine Bodenplatte im Keller habt, ihr wollt energetisch bauen, ihr wollt keine Feuchte, wir wollen ja keinen Schimmelpilz haben, wir wollen keine Feuchteschäden haben. Das heißt, wenn das Gebäude ordentlich vernünftig gebaut ist, das ist das, was wir eigentlich sowieso haben wollen, dann brauchen wir auch das Thema Radon, können wir sofort einen grünen Haken dran machen.
Standardbau, aber bitte
ordentlich
mit ordentlich, genau. Also mit ordentlichem Material und mit einer guten Ausführung, damit es einfach sauber ist. So, das ist der ganz, ganz wichtige Punkt.
Und das ist eigentlich auch der Hintergrund, warum die Rohrdurchführung dann wiederum einer der Hauptritzeinpfade für Radon sind. Weil, ja, wir Däumer denken natürlich darum, die Welt dreht sich um Rohrdurchführung. Das ist immer das Das ist so das Nischenthema, wo keiner was mit zu tun haben will. Und was dann in der Praxis, wie du es auch vorhin sagtest, man ja gerne der eine zu dem anderen schiebt. Weil es ist ja die Verbindung von der Rohrleitung zum Bauwerk. Also wer macht's jetzt? Der das Rohr verlegt, der das Kabel reinlegt. Also ist es der Elektriker, ist es der Tiefbauer, ist es der Maurer, weil der macht ja die Bauwerksabdichtung, ist der Bauwerksabdichter. Also idealerweise möchte es immer keiner haben, sondern es soll mal eine andere machen.
Ja.
Und an vielen Stellen wird es auch nicht wirklich mit geplant. Das ist auch das, was wir feststellen. Das heißt, es wird dann auf der Baustelle gelöst mit dem, was da ist. Und jeder und keiner, egal welche Berufszweige es hat, hat es auch in seiner Ausbildung, dieses Nischenthema Bauwerkskunde. Und das ist sozusagen dann wiederum die Praxis. Keiner kennt sich so richtig tief mit aus, auch wenn es eigentlich relativ einfach umzusetzen ist. Und führt dann eben dazu, dass es oft gar nicht abgedichtet ist. Also der Klassiker ist so das Lieblingsbild, der Bauunternehmer, der die Bodenplatte macht, der sagt, da müssen ja noch irgendwie ein paar Kabel hinterher rein. Ich stelle dir da mal so ein KG-Rohr, so ein Abwasserrohr mit hin vorher, dann gieße ich die Bodenplatte, mal davon abgesehen, dass der sich auch keinen Kopf macht, wie außen vom KG-Rohr zum Beton eine Abdichtung ist. Das heißt, da fehlt dann auch gerne schon mal so ein ganz einfacher Mauerkragen vielleicht, der nur ein paar Euro kostet. Und schon hätte ich auch zwischen KG-Rohr und Beton eine vernünftige Dichtheit. Geschweige denn, wenn derjenige, der seine Kabel, der Elektriker beispielsweise, aber wie gesagt, das gilt auch für alle anderen, will hier nicht den Elektriker schlecht machen, seine Kabel einzieht, dann macht er sich auch keinen Kopf dazu, dass zwischen den Kabel und dem KG-Rohr, das ist ja ein freier Querschnitt dann. Ne? Und dann kann natürlich, wenn Radon irgendwo in dieses Rohr eintreten kann, weil es außen auch irgendwo am Ende nicht abgedichtet ist, dann hat Radon natürlich einen einfachen, großen Querschnitt, wo es ganz einfach reingehen kann. Und das sind auch, sagen wir mal, so die typischen Beispiele, wenn ich mit Instituten spreche, die auch diese Radon-Messung vor Ort machen, dann sagen die immer wieder, also einer mit der häufigsten Fälle, die wir dann feststellen, wir messen dann im Raum, stellen fest, wir haben da hohe Radonkonzentration, dann fängt man an zu detektieren, na, wo kommt es denn rein? Ja. Und dann sind das ganz oft eben genau unsere Rohrdurchführung oder Kabeldurchführung, wo man dann merkt, oh, hier strahlt es relativ hoch rein und dann guckt man, ja, und dann oft freier Querschnitt oder nur mit Bauschaum ausgefüllt, Bauschaum ist eben nicht gasdicht. das ist ja das Lieblingsheilmittel, ne? Bauschaum.
Genau.
Und dann dichte ich das nachträglich eben einfach ab und das ist auch kein Riesenaufwand, also mach dann eine vernünftige Dichtung hin und schon ist das Thema erledigt und schon habe ich auch keine hohe Radonkonzentration. Also, ne, so beispielsweise, ich hatte es vor kurzem, ein Familienhaus auch ohne Keller, genau das, was ich gerade gesagt habe, Kabel, KG-Rohr, man hat gemessen 1200 Becquerel dort in den Räumen, wie gesagt, nicht unterkellertes Gebäude, hat dann dort einfach zwischen den Kabel und dem KG-Rohr diesen Spalt abgedichtet und anschließend hatte man 30 Becquerel.
Wow. Ja. Und da jetzt nochmal direkt die Frage dazu, wie kommt man dazu als Bauherr so eine Messung überhaupt machen zu lassen? Also wie kommt man auf das Thema?
Ja, das ist im Prinzip genau das nächste Problem. Wir müssen wissen, Radon kann ich weder riechen, schmecken noch sehen.
Genau.
Das heißt, ob wir hier Radon haben oder nicht, wissen wir nicht. Da vielleicht auch ein kleiner Tipp für diejenigen, die es einfach, ich sag mal, sagt oder jetzt vorhat zu bauen oder auch schon gebaut hat. Es war so, nach diesem Strahlenschutzgesetz, was Ende 2018, also im Dezember 2018, sozusagen gültig geworden ist, waren auch alle Länder dazu aufgeführt, also sozusagen verpflichtet, in ihrem Land sozusagen zu ermitteln, wo habe ich Gebiete, wo ich mit sehr hohen Radonkonzentrationen zu rechnen habe. Das sind die sogenannten Radon-Vorsorgegebiete. Bis Ende 20 mussten die sozusagen von den Ländern ermittelt werden. Und ich kann jetzt auch auf der Internetseite von meinem Land gucken oder auch beim Bundesamt für Strahlenschutz gibt es so eine Übersichtskarte, wobei ich kann schon mal vorwegnehmen, es gibt nur sehr wenig Gebiete, die als Radon-Vorsorgegebiete gemacht wurden. Ich glaube, da hat der ein oder andere auch ein bisschen den Trick geschummelt und hat einfach die Fläche ein bisschen größer gewählt. Also ist dieses, ich sag mal, die Regelung, die dazu führt, ob das ein Radon-Vorsorgegebiet oder nicht ist, ich glaube, also ich werde ein bisschen vorsichtig damit. Man konnte eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht, wie weit das immer noch möglich ist, ob das ein oder andere Land das immer noch anbietet. Ich habe es zum Beispiel gemacht hier in Niedersachsen, ich wohne ja in Niedersachsen. Ich habe dann einfach beim Land Niedersachsen mal auf die Internetseite geguckt und dann konnte ich da einfach eine E-Mail hinschicken und dann haben die mir kostenlos, das nennt sich so Dosimeter, das sind so wirklich so kleine runde Döschen, habe ich 3 Stück gekriegt, die habe ich in meinem Haus verteilt.
Okay.
Dann sollten die dann mindestens 3 Monate, also 3 bis 6 Monate muss man die dann einfach da lagern. Sozusagen, die imitieren dann auch die Radonkonzentration und dann schickt man die wieder zurück, das geht dann ins Institut und die werten dann aus, sozusagen, was ist für eine Mittelradonkonzentration. ich habe das Ergebnis bekommt man dann auch, ich hatte 70 Becquerel. Also auch da nochmal, der Referenzwert ist 300 Becquerel, der sozusagen, der, wo man drunter bleiben sollte. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, ja, idealerweise ist unter 100 Becquerel. Also ich bin da mit 70 im grünen Bereich, muss mir da in meinem Haus keine Sorgen machen. Aber auch wenn wenn ich mir die kaufen will, ich glaube, die liegen irgendwo sowas bei 30, 40 Euro inklusive Auswertung. Also das ist jetzt eigentlich auch kein großes Invest. Ich sag mal, einmal nicht essen gehen und mehr kostet mich das nicht. Dann kann ich mir die bestellen im Internet irgendwo, lager die, schicke das wieder zurück und dann kriege ich von denen eine Auswertung. Und dann weiß ich erstmal, habe ich überhaupt, was ist eigentlich so überhaupt die mittlere Konzentration so in meinem Haus? Ne? Und idealerweise mache ich das auch eben so über die Wintermonate.
Okay, guter Hinweis, also genau jetzt eigentlich, wenn man jetzt startet sozusagen. Das heißt, vom Vorgehen jetzt für die Bauherren, die jetzt bereits ein bestehendes Objekt haben, würdest du jetzt sagen, dass man auf die Karte, ich habe die mir mal parallel aufgerufen, und die Karte einfach mal aufruft und guckt, ob man in dem betroffenen Gebiet sozusagen ist und sich dann macht? Oder würdest du sagen, ja gut, diese 30 Euro kann man mal machen, dafür hast du die Sicherheit und jetzt unabhängig davon, ob du jetzt auf der Karte verzeichnet bist oder nicht?
Ja, also zu der Karte, es gibt auch, wenn man beim Bundesamt für Strahlenschutz guckt, dann gibt es auch eine sogenannte Radon-Karte.
Ja, genau. Die habe ich jetzt offen,
Genau. Und dann kann man auch sehen, wenn man dann zum Beispiel so im Erzgebirge wohnt, also Dresden und umzu, da hat man eigentlich so die höchste Radonkonzentration. Es gibt dann auch eine Karte dort auf der Seite, wo man sehen kann, wie die mittlere Radonkonzentration in den Gebäuden ist. Also man hat auch mal ermittelt, hat auch mal in Räumen gemessen. Und wenn man sich die Karte anguckt, dann sieht man eigentlich ganz schnell, dass ich selbst in den, ich sag mal, roten Gebieten auch und im Mittel unter 80 bin, also weit weg von den 300. Auf Deutsch, wenn ich mir die Karte angucke, kann ich auch sagen, ich muss mich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Das ist aber genau das Problem. Also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, kann man die Karte eigentlich vergessen. Sie sagt mir eigentlich nur, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Also selbst wenn ich bei uns hier oben im Norden bin und man dann die Radonkonzentration im Boden angucke, ist das der hellgraue Bereich. Also ich bin hier völlig easy. Was aber nicht heißt, dass es nicht tatsächlich trotzdem auch hier oben im Norden einen Baugrund haben kann, wo mehr als 100.000 Becquerel im Boden sind. Und wenn ich mir die reinsauge, komme ich ohne Probleme über 1.000. Ne? Das Beispiel, das ich vorhin hatte, mit den 1.200 auf 35 runter, war nicht in einem klassischen Radon-Vorsorgegebiet, war auch nicht ein roter Bereich auf der Bodenkonzentration. Das ist eigentlich genau die Problematik. Ich habe vor ein paar Jahren auch mal einen Bericht gesehen, ich glaube, es war auf NDR, das war dann auch ich weiß gar nicht mehr wo genau, aber auch irgendwo im süddeutschen Bereich, ein Ort, dann hat man tatsächlich festgestellt, das waren alles alte Bestandsgebäude, 30er, 40er, 50er Jahre. Und das war tatsächlich in einem Gebäude hintereinander, in der dritten Generation, sind dort Menschen an Lungenkrebs gestorben.
Ach, krass.
Und man hat dann dort gemessen und hat da Radonkonzentration, ich glaube, die waren über 4.000 Becquerel gemessen. In dem Bauwerk. Der Witz war, man hat dann auch in den Nachbargebäuden gemessen, auch die Gebäude, auch alles alte Gebäude, völlig unkritisch. Also war tatsächlich dieses eine Haus, dieses eine Grundstück, was dazu geführt hat. Also ich glaube, da spielen einfach viele Faktoren, also wie viel ist überhaupt unter dem Gebäude, wie ist die Lüftungssituation, wie sind die Eintrittspfade, was für eine Durchlüftung habe ich im Raum. Also ich sag mal, im Allgemeinen, ich glaube, die Masse hat kein Problem. Ich glaube, die meisten werden auch feststellen, dass die keins haben, was aber nicht heißt, dass ich nicht punktuell ein Problem habe. Also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, einfach einmal messen, wenn ich ein Bestandsgebäude habe. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich keine hohe Unkennzeichnung habe, dann bin ich aber sicher, dann weiß ich das. Und wenn ich hohe habe, dann kann ich eben suchen gehen.
Ja.
Und meistens, sag mal, sind die Lösungen auch irgendwo noch wirtschaftlich. Klar, aber ich kann auch Extremsituationen haben. Aber dann ist es auch gut, dass ich das weiß. Ne?
Ja.
Und für die noch bauen wollen, das, was wir vorhin schon gesagt haben, legt einfach Wert drauf, achtet drauf, dass der erdberührte Teil, der feuchte Schutz, vernünftig ausgeführt ist. Ne? Und das auch so Details wie Übergänge, ne? Dass ich Wand auf Bodenplatte, dass da eine vernünftige Abdichtung ist, dass da keine Risse sind. Lichtschächte, dass die vernünftig angedichtet, Rohrdurchführung, dass da einfach so eine einfache Dichtung da eingebaut ist. Also was ich immer schön sehe, die meisten Bauherren kennen das vielleicht, die jetzt aktuell gerade bauen, dass sie von ihrem Versorger sozusagen dazu aufgefordert werden, ein sogenanntes Bauherrenpaket, so eine Mehrspannhauseinführung einzubauen. So, und wenn ich bei uns so hier über die Neubaugebiete laufe, ist natürlich Berufskrankheit. Ich guck immer in den Keller und auf die Bodenplatten. Ja. Dann sehe ich jetzt überall bei uns, weil hier, sag mal, bei uns im Gebiet ist zum Beispiel die EWE, der Netzbetreiber, die fordern eben auch heute, dass da so eine DVGW geprüfte Hauseinführung eingebaut werden soll. Dann sehe ich da überall schön unsere Mehrspannhauseinführung stehen, vor die Bodenplatte gegossen wird. Und dann sehe ich die 3, 4 Abwasserrohre, die da auch stehen. Da ist nichts, da ist keine Abdichtung drauf. Mm. Und das ist das immer, wo ich sage, Mensch, ihr kauft euch jetzt für mehrere hundert Euro so eine Mehrsparte. An der Stelle ist jetzt auch alles gas- und wasserdicht.
Ja.
Und dann macht ihr aber daneben 3 oder 4 KG-Rohre hin, wo man, ich sag mal, für nur 100 Euro eine Abdichtung hätte. Aber die wird gespart. Aber unwissend. Also es macht ja keiner bewusst.
Ist ja, glaube ich, der ganz große Punkt. Ne?
Das ist einfach, weil die Sensibilität nicht da ist. Ne?
Ist ja nicht deswegen, weil der Bauherr auf die Baustelle kommt und sagt, diese 2,50 Euro spare ich mir jetzt bitte.
Nee, der weiß es gar nicht.
Der weiß es gar nicht, weil der wird gar nicht gefragt. Sondern das ist einfach das Bauunternehmen, das ausführende Unternehmen, was dann einfach hingeht. Und das ist ja das Fatale auf der Baustelle. Ne? Wenn man da hinkommt und sagt, ja, aber da muss doch das und das gemacht werden, dann heißt wieso?
Haben
wir schon immer so gemacht.
Genau,
ja. Ja, und das ist so das Totschlagargument, was dann immer kommt, wo man dann als Bauleiter oder als Bauherr einfach reagieren muss und sagen muss, ist okay, wie ihr es immer gemacht habt.
Ja.
Oder ne, dass ihr es noch nie gemacht habt. Aber hier macht es bitte so, wie es sein muss, nach Stand der Technik.
Ja, ich meine, mein Lieblings Antwort darauf ist immer, ja, wenn wir uns immer daran gehalten hätten, dann würden wir immer noch in Höhlen wohnen.
Ja, guter Punkt, Und jetzt pass auf, also ich würde auch nochmal in die Shownotes was reinpacken, wo man dann, was jetzt die Testung nochmal anbelangt und so weiter. Jetzt hat man das getestet, jetzt hat man festgestellt, es ist tatsächlich was für. Gibt es Produkte oder gibt es dann trotzdem, also wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, gibt es dann trotzdem die Möglichkeit, also du hast ja auch gesagt, so in deinem Beispiel hat man das dann nochmal nachträglich abgedichtet. Das funktioniert gut, auch bei diesen KG-Durchführungen und diesen Mehrsparteneinführungen beispielsweise, dass man das noch im Nachhinein macht, ohne jetzt irgendwie Bodenplatte mit Riesenaufwand oder sowas zu machen.
Ja, also das ist natürlich wieder die Geschichte. Ich sag mal, es gibt viele Fälle, wo es mit geringem Aufwand relativ einfach, ich sag mal, auch nachträglich sozusagen zu lösen ist, dass ich sag mal, wenn das offene Spalte sind, ich sag mal, Risse in der Bodenplatte, ich sag mal, wenn ich es früh genug erkenne, dann kann ich die vielleicht einfach auch verpressen. Ist da natürlich schon mal ein Fertigfußboden drüber und die superklasse Keramikfliese oben drauf, wenn ich dann feststelle, dass da irgendwo unten drunter ein Riss in der Bodenplatte ist, wo mir das Radon jetzt reinströmt und dann, ich sag mal, irgendwo außen habe schwimmenden Estrich, weil ich Fußbodenheizung habe und dann kommt das nämlich dann, messe ich nämlich schön da, wo der Randbremsstreifen ist, dass es da mir schön hochzieht, dann ist schon mal die Frage, wo ist der Riss, weil das, wo es innen sozusagen dann irgendwo an der Wand rausströmt, heißt ja noch lange nicht, dass da der Eintrittspfad ist, der kann irgendwo mitten im Raum in der Bodenplatte sein. Ich sag mal, das ist dann ein richtig großes Blutbild. Da reden wir nicht mehr über nur mal eben schnell und das ist dicht. Wenn es dann, ich sag mal, idealerweise sowas ist, wie ich gerade besprochen habe, das ist einfach nur, ich sag mal, so eine Rohrdurchführung, wo gar nicht abgedichtet wurde, mal abschließend halt eine passende Abdichtung dafür rein, ist das mit, ich sag mal, ganz geringem Aufwand und geringen Kosten erledigt. Das kann man immer nicht so sagen. Deswegen ist natürlich, gerade wenn ich im Bestandsbau bin, ich sag mal, ist einfach dann irgendwann natürlich irgendwo so eine Grenze, wo ich sage, abdichtungstechnisch wäre das nicht mehr wirtschaftlich. Also den Aufwand, den ich betreiben muss, nachträglich das Gebäude noch abzudichten, das ist einfach, ich sag mal, auf gut Deutsch, abreißen, neu bauen wäre dann fast günstiger. Aber dann muss man auch sagen, dann kann ich es trotzdem immer noch lösen und auch, sagen wir mal, wirtschaftlich und mit vernünftigen Mitteln lösen, dann muss ich das eben lüftungstechnisch machen.
Genau.
Das ist dann eigentlich, sagen wir mal, Bestand eigentlich meistens die vernünftigere Lösung. Das heißt, dann kann ich eben nicht abdichtungstechnisch lösen, das kann ich verhindern, dass es reinkommt. Dann muss ich eben den anderen Weg gehen, ich hole es mir wieder raus. Also ich verdünne dann. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Da gibt es auch mittlerweile Firmen, die sich lüftungstechnisch drauf spezialisiert haben. Es geht zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Keller habe, ne, dann kann ich es zum Beispiel auch lösen, wenn ich sage, das ist ein Keller, wo ich mich nicht lange aufhalte. Ich kann zum Beispiel die Türen, die nach oben gehen, auch abdichten. Ne? Ich kann da Türen bauen, die luftdicht sind und dass das Radon erstmal gar nicht nach oben kommt. Und dann kann ich unten, ich sage mal, ein einfaches Lüftungsgerät machen, das mir das einfach raussaugt und nach draußen fördert. Es gibt auch sogenannte Radonbrunnen. Das heißt, ich würde dann außen im Erdreich sozusagen die Luft schon absaugen sozusagen, dass sie gar nicht die Chance hat, reinzukommen. Ich sauge sie weg und puste sie ins Freie. Also da gibt es lüftungstechnisch dann eben Möglichkeiten, wo ich im Gebäude oder auch außerhalb des Gebäudes sozusagen einfach dafür sorge, dass ich das Radon entweder verhindere, dass es zum Gebäude kommt oder wenn es drin ist, wieder rausziehe. Ne? Also es ist dann auch so lösbar. Das ist dann meistens, wenn ich wirklich so ein Problem habe, wo ich nicht mehr so einfach rankomme, ist das dann die nächste vernünftige Maßnahme. Ne? Also nachträglich versuchen, das dicht zu kriegen, wo ich da rankomme. Keine Chance.
Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn man einfach weiß, also wenn man die Tatsachen kennt, dann weiß man, wie man reagieren kann. Ne? Oder da gibt es dann Lösungen dafür, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn man beispielsweise weiß, okay, ich habe hier erhöhte Werte und ich habe hier 3 Durchführungen, die, sage ich mal, nicht fachmännisch gemacht wurden oder einfach gemacht wurden oder wie auch immer, dann würde ich die probieren, erstmal abzudichten, so als einfachste Mittel, dann nochmal eine Messung machen und gucken, wie sich's verhält.
Ja.
Wenn es dann immer noch so ist, dass es noch irgendwie erhöht sein sollte, dann ist einfach nur damit leben können. Also einfach gucken, dass man die Lüftung besser hinbekommt. Ja. Vielleicht eine dezentrale Lüftung mit einzubauen oder sowas nachträglich ist ja auch nochmal möglich. Ja. Über solche Elemente einfach versuchen, dann umzugehen. Ja. Okay, aber wenn jetzt die Bauherren ganz am Anfang stehen und sich jetzt die heutige Folge angehört haben und sie sagen so, okay, das ist ein wichtiges Thema. Ich habe das sowieso, ich kriege da sowieso immer wieder die Rückmeldung von den Zuhörern, dass sie sagen, hey, ohne den Podcast hätte ich jetzt auf das nicht geachtet. Jetzt kommt noch ein zusätzlicher Baustein, auf den man achten sollte, wie so oft. Und das zeigt aber auch wiederum, wie komplex einfach Bauen ist. Ne? Also Themen, die man nicht auf dem Schirm hat, sind auf einmal präsent und sind auf einmal da. Und damit muss man einfach umgehen. Aber so, jetzt will der Bauherr sein Haus bauen, Leitungen durch Bodenplatte oder durch Kellerwände eben durch, also erdberührte Bauteile durchführen. Ja. Kann ich das machen, sowohl durch Bodenplatte als auch durch die Wände, oder gibt es da auch nochmal Unterschiede? Oder Einschränkungen?
Nee, keine nicht. Also ich kann eine Rohrdurchführung, also das ist ja, sag mal, immer abhängig. Meistens, wenn ich ein Haus ohne Keller habe, dann kann ich ja nur durch die Bodenplatte. Genau. Aber im Keller gehe ich im Allgemeinen durch die Wand. Ne? Also ich sag mal, mein Keller hat ja im Allgemeinen 3 Meter Tiefe. Die Rohrleitungen werden in ungefähr 1 Meter Tiefe verlegt. Ne? Also Trinkwasser frostfrei. Das heißt, warum will ich dann die Leitung noch versuchen, unter das Gebäude zu führen und von unten reinzugehen? Das macht auf gut Deutsch eigentlich keinen Sinn, da gehe ich immer durch die Wand. Und es gibt für beides Lösungen. Aber vielleicht nochmal sozusagen für die jetzt bauen wollen, wir hatten ja vorhin schon gesagt, im Allgemeinen einfach nur auf den Feuchteschutz achten und gut ist. Wenn ich jetzt aber tatsächlich, also dann macht es vielleicht wirklich Sinn, auch mal eben zu gucken, bin ich in einem Radon-Vorsorgegebiet oder auf der Radon-Konte tatsächlich im Gebiet, wo ich damit rechnen, oder ich weiß auch aus Erfahrung oder durch Befragung von Nachbarn, dass ich hier tatsächlich auf einem Baugrund baue, wo ich sage, wo ich mehr als 100.000 Becquerel in Radon im Boden habe. Oder vielleicht auch einen Tick weniger und ich sage mal einen sehr hohen, weil ich vielleicht sowieso Lungenprobleme habe und ich sage, naja, ich würde eigentlich gerne von mir aus auch den Wert sozusagen, ich will nicht den Referenzwert von 300 idealerweise einhalten, ich möchte eigentlich sogar unter der 100 bleiben, was die WTO sagt, dann sollte ich mir tatsächlich, also das vielleicht wirklich auch am Rande gesagt für diejenigen, die zuhören und tatsächlich in einem Gebiet sind, wo ich mit hohen Radonkonzentrationen zu rechnen habe, also beispielsweise ich baue irgendwo im Gebirge, hier in Norddeutschland, im Harz, klar, Erzgebirge, Mittelgebirge, überall da habe ich eben auch einfach die höchsten Radonkonzentrationen, teilweise mehrere hunderttausend Becquerel im Boden, dann sollte ich mir tatsächlich Gedanken darüber machen, ob ich nicht eben, und das ist auch das, was ja das Radon-Schutzgesetz vorschreibt, wenn ich in diesen Radon-Vorsorgegebiete bin, dass ich dann Zusatzmaßnahmen treffe. Also da gibt es dann eben auch Produkte, die, ich sag mal, jetzt für die Bauwerksabdichtung angeht, wo ich dann nochmal eine zusätzliche Sperrfolie sowas mit einbringe. Das ist auch gar nicht so ein Riesen. Und was so Systeme wie Durchdringung und sowas angeht, Das ist auch das, was wir vom FARK, also von unserem Fachverband gemacht haben, wo jetzt auch für die Zuhörer, also die Internetseite ist www.farrk.de, also es ist nicht die Fachhochschule des Roten Kreuzes. Da findet man auch eine Broschüre dazu, Radon sicheres Bauen. Die ist auch, ich sag mal, kompakt. Ich kann mir natürlich auch das Radon-Handbuch, was ich vorhin gesagt habe, vom Bundesamt für Strahlenschutz kostenlos runterladen. Aber das ist schon, sag mal, da kann ich schon studieren drinne. Wer das, ich sag mal, einfach sich erstmal ein etwas dünneres Werk haben will und sagt, ja, vielleicht erstmal so einen Überblick dazu, glaube ich, ist unsere Broschüre Radon sicheres Bauen auch da ein ganz guter Hinweis. Und wir werden demnächst auch ein Merkblatt rausgeben zu dem Thema Durchdringungssysteme für den Radonschutz. Und wo wir auch sagen, okay, für, ich sag mal, den normalen Grundschutz, der, ich sag mal, weit über 90% der Fälle erreicht, reicht es auch, wenn die Produkte einfach einen Nachweis haben, dass sie, ich sag mal, den Feuchteschutz erreichen. Also, ne, dass sie einen Nachweis gemacht haben, sind vernünftige Abdichten gegen Wasser. Wenn ich tatsächlich in einem Radon-Vorsorgegebiet bin, also wo ich mit hohen Radon-Konzentrationen zu rechnen habe, oder eben ich will gezielt eine sehr, sehr niedrige Radon-Konzentration irgendwann, dann kann man eben nur, das werden wir auch empfehlen, dann auch Produkte einsetzen, die eben nicht nur verhindern, dass das Gas konvektiv ins Gebäude kommt, sondern auch Diffusion. Also man muss ja wissen, das Radongas geht durch jedes Material durch, also auch durch so eine Gummidichtung geht es durch.
Ja.
So, aber wenn der Widerstand, ich sag mal, das nennt sich diese Radon-Diffusionsrate, muss man wieder ein bisschen technisch werden, das heißt, das, da misst man, wie lange braucht das Radon, um da durchzukommen, dann sozusagen, je dicker das Material ist, oder wenn es eine gewisse Dicke hat, dann schafft das Radongas sozusagen nicht schnell genug, da durchzukommen. Das letztendlich ein Vorteil, dass Radon zerfällt relativ schnell. Und es gibt da so einen Wert, Faktor 3. Das heißt, wenn die Materialdicke dreimal den Faktor hat als die Radonkonzentration, dann zerfällt sozusagen mehr als 95% des Radons schon auf dem Weg durch die Gummidichtung oder durch das Material. Das heißt, auf der anderen Seite kommt schon gar nichts mehr an. Das ist dann die sogenannte Diffusionsdichtheit. So, und das ist das, was wir vom FARK empfehlen. Was übrigens auch, die ist auch jetzt gerade ganz aktuell rausgekommen, natürlich auch die Normung beschäftigt sich mit dem Thema. Auch da bin ich jetzt dann demnächst im Teil 2 tätig. Es gibt eine DIN TS 18117. Der Teil 1 ist jetzt gerade im September erschienen. Da werden erstmal das Thema Begriffe und sowas definiert. Und Teil 2 geht es dann jetzt um die baulichen und Baugrundmaßnahmen. Also da wird dann sozusagen auch genormt, was muss man jetzt tun. Und auch da differenziert man eben nach diesem Grundschutz und diesem erhöhten Schutz. Das heißt, da muss ich mir natürlich schon Gedanken machen, wenn ich dort baue, dann sollte ich vielleicht auch dann wirklich was machen. Und dann empfehlen wir eben auch, was das Thema Rohrdurchführung angeht, eben dann Produkte einzusetzen, wo dann auch Nachweis gebracht wurde, dass die eben auch nicht nur konvektiv dicht sind, das können die ja eigentlich alle, sondern dass die eben auch diffusionsdicht sind. Und dann muss man halt einmal sein Produkt eben prüfen lassen und gucken, geht auch das Gas nicht auf dem diffusiven Weg eben zu schnell durch. Ne? Wir bei uns bei Däumer kann man, aber auch bei anderen natürlich Kollegen aus der Branche, die haben das eben schon gemacht haben solche Messungen durchgeführt. Und dann kann man eben auch sich dann ein entsprechendes Zeugnis dazu, sozusagen Zertifikat dann auch darunter führen. Also wenn man bei uns bei Däumer auf die Seite, ja, da gibt es eine Seite zum Thema Radon und da findet man auch zum Beispiel die ganzen Zertifikate, also welche Produkte haben wir dort gemessen. Zum Beispiel diese ganzen Bauherrenpakete sind auch alle gemessen, dass die eben auch nicht nur gasdicht, das prüft ja sozusagen schon der DVGW mit dieser Zulassungsprüfung ab. Ja. Und wir haben dann jetzt die Diffusion auch nochmal gemessen.
Genau. Und also das geht dann wirklich, also nur um es nochmal eben vor Augen zu führen, es geht tatsächlich um jegliche Öffnungen oder halt Durchdringungen von erdberührten Bauteilen. Also darum, ja, geht es jetzt. Also nicht jetzt beispielsweise die klassische Abluft des Trockners, den man im Keller hat, der dann über der Erdoberfläche rausgeht, damit die Luft entweichen kann, genau, sondern eben erdberührt. Und das sind halt eben meistens die Hauseinführungen, wo dann also die Medien, Strom, Wasser, Abwasser, und so weiter ins Gebäude kommt, Gas, was auch immer, und eben teilweise auch nachträglich eingebaute, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Weil, und das wäre jetzt, auch meine nächste Frage, es gibt jetzt immer wieder, also das Thema der Photovoltaikanlage beschäftigt aktuell den Markt stark. Und jetzt hat man für eine Photovoltaikanlage, wenn man jetzt im Bestand ist und das Haus ist jetzt irgendwie, weiß ich, 20, 30 Jahre alt, dann brauche ich teilweise eine neue Erdung, die ich nochmal einbauen muss. Oder ich habe eine Wallbox, die ich außen habe, beziehungsweise also das Kabel von der Photovoltaikanlage, wenn ich das jetzt in den Keller bringe, dann ist es oberirdisch beispielsweise. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt meine Wallbox habe, gibt es sicherlich die eine oder andere Situation, wo man eigentlich also im erdberührten Bereich durch die Wand geht, um dann eben das Kabel zu verlegen an der Stelle, wo ich die Wallbox brauche. Dafür, ich nehme es an, aber ich frage trotzdem mal, gibt es dafür auch eben Lösungen, die das dann eben sicher machen?
Ja, absolut. Also das ist insgesamt auch ein großes Thema für uns, also jetzt unabhängig auch von dem Thema Radon. Wenn wir gucken, wir haben in Deutschland so roundabout 40 Millionen Bestandsgebäude, Bestandswohngebäude.
Ja.
Und man geht davon aus, dass ungefähr die Hälfte davon in den nächsten 20 Jahren zur Sanierung anstehen. Also sprich, ich saniere sie. Ne? Ich will sie auch eben auf einen energetischen Standard bringen. Ich habe natürlich eine viel hochwertige Nutzung, als sie damals zur Entstehung sind. Das heißt, man hat heute sozusagen, die Tendenzen sind dahin, dass wir, ich sag mal, was das Thema Einführung von Kabeln und Rohren angeht, dann sind wir in einigen Gebieten schon Tendenz hin und da gehen auch alle von aus, dass es dann so sich einpendeln wird, dass wir genauso viele Anschlüsse wie im Neubau auch im Bestand haben werden. Also von der Anzahl her. Und natürlich habe ich im Bestand natürlich eine ganz andere Situation. Also ich habe dann ja auch Wände, die eben nicht nach dem heutigen Stand der Technik weiße, schwarze Wände sind. Ja. Ich habe die verschiedensten Wandarten, Steine, was weiß ich, Naturstein, was weiß ich, Kalksandstein, irgendwelche Hohlziegel, teilweise Wände, wo man damals eben verschiedenste Steinarten verbaut hat, weil es eben nichts anderes gab oder man sich nichts anderes leisten könne. Ja. Und auch dafür brauchen wir ja Lösung. Und teilweise, wenn ich sie dann tatsächlich saniere, dann bringe ich vielleicht draußen auch nachträglich nochmal eine Abdichtung auf oder so, ne? Weil ich einfach die Wände nicht trocken sind und ich will verhindern, dass Feuchtigkeit reinkommt. Das heißt, ich muss ja auch diese Hautabdichtung dann mit einbinden. Und da gibt es eben auch bei Dormer jetzt ist bei uns, die nennen sich Quattro Sicura Quick-Typen, weil Quick für, die sind auch einfach und schnell zu verbauen, wo ich im Prinzip, wie du jetzt mal das Beispiel Wallbox, ich habe da ein Kabel, was ich reinbringen brauchst, da hatten wir zum Beispiel, heißt Quick X, da mache ich einen 100er Kernbohrung in die Wand, schiebe diese Quick-Type da rein, das wird dann mit einem Expansionsharz von der Firma Henkel in der Wand sozusagen fixiert. Und dann kann ich draußen, ist so ein großer Gummi-Dichtflansch, den ich dann gegen die Wand und gegen ein sogenanntes Hülzrohr, was wir mitliefern, also ein Stück Kunststoffrohr, was sozusagen die Wandstärke überbrückt, dann auch abdichtet. Und dann kann ich über dieses Leerrohr-Hülzrohr dann meine Leitung einbringen und dann habe ich dann ein Abdichtelement, wo ich dann zwischen dem Hülzrohr und den Kabeln abdichte. Also ich kann das Ganze wirklich wieder an die Bestandswand ohne Riesenaufwand einbauen. Also wir haben letzt einen gehabt, der hat dann, das war dann zwar für Abwasserrohr, die saniert wurden, der hat da das erstmals das Produkt selber eingebaut, drei Stück nebeneinander und hat dafür eine halbe Stunde gebraucht.
Ja.
Also da sieht man, das geht auch wirklich einfach schnell. Und der Vorteil ist eben, ich habe dann auch, wenn ich später dann doch mal irgendwas ist, das Kabel ist kaputt oder das, kann ich das einfach wieder tauschen. Ich muss nicht wieder die Baumaßnahme machen. Ja, das war für uns auch. Ich habe auch die Möglichkeit, ich sag mal, ein Leerrohr anzuschließen, weil ich sag mal, die Wallbox ist vielleicht da nicht direkt da drüber, sondern die geht dann bis ins Carport und ich will das Kabel dann bis dahin auch geschützt in einem Leerrohr verlegen. Kann ich auch an dem Bauteil draußen ein Leerrohr anschließen und sowas. Also auch diese Sachen, ich sag mal, wenn ich da schon rangehe und das nachträglich mache, kann ich auch jedem nur empfehlen, Mensch, denkt auch an die Zukunft, macht da jetzt nicht, ich sag mal so den klassischen Weg, Loch in die Wand, Kabel reinstecken, mit ein bisschen Silikon abdichten, weil erstens wird das nie dicht. Ja. Wenn ich tatsächlich dann Niederschlagswasser habe, ich auch ruckzuck feuchte Schäden. Von Radondichtheit brauchen wir sowieso dann gar nicht reden. Und was soll das alles? Also wir reden da auch nicht über immense Kosten. Also ein Bauteil liegt Bruttolistenpreis irgendwo bei kleiner, ich glaube 100, 120 Euro oder sowas.
Ja. Mhm.
Also das ist auch alles jetzt kein, ich sag mal, wirklich Gesamtrieseninvestition, die ich da machen muss. Aber dann habe ich es sauber, ich habe es sicher und ich bin auch zukunftsfähig. Ne? Wenn dann doch später, ich brauche nochmal ein Kabel, keine Ahnung wofür, weil man dann irgendwie sich einen Gartenteich anlegt und brauche ich da nochmal ein Stromkabel für, ja, dann kann ich das da auch noch wieder mit reinbringen. Also gibt es auch eine Möglichkeit, durch eine so eine Durchführung in mehrere Kabel oder auch Rohre durchzuführen. Da gibt es verschiedene Varianten.
Thema der LAN-Verkabelung, ne? Also für den Garten, für den Carport, da wo die Wallbox ist und so weiter und so fort. Also das ist ein Thema, was einfach, du hast dann mit dem Netzwerkkabel die Möglichkeit, irgendwie nochmal ein Access Point draußen zu setzen oder sonstiges, was dann einfach für eine gute Datenleitung sorgt. Und jetzt sind wir schon eigentlich so in einem Radon-Thema so stark drin gewesen. Jetzt wollte ich aber noch eine Frage stellen. Du hast ganz am Anfang gesagt, auch wenn wir jetzt nicht im Wasser stehen, gibt es ja trotzdem die Feuchtigkeit sozusagen, die wo man eben dafür sorgt, dass die eben nicht ins Haus kommt. Meine Frage auch diesbezüglich ist jetzt, wenn wir jetzt, also es gibt ja Baugebiete, wo man dann einfach, also es gibt ja stehendes Wasser, es gibt drückendes Wasser, es gibt Hangwasser, es gibt ja verschiedene Arten, wie die Feuchtigkeit an das Gebäude kommen kann.
Ja.
Jetzt habe ich beispielsweise einen Fall, wo ich den Keller so baue, also sind wir weniger im Einfamilienhausbereich wahrscheinlich tätig, aber angenommen, ich hätte es einen Fall, wo ich dann das Wasser abpumpen muss, um den Beton zu stellen, dann habe ich das abgedichtet und dann weiß ich, dass mir der Keller immer im Wasser stehen wird.
Ja.
Kann ich das trotzdem abdichten, so dass es radon- und wasserdicht ist?
Ja, ohne Probleme.
Sehr gut.
Also das ist kein Problem. Wie gesagt, die Produkte, die können letztendlich, sagen wir mal, von der Leistungsfähigkeit viel, viel mehr, als was sie in der Praxis brauchen. Dieses Beispiel, also ich habe jetzt gerade bei mir tatsächlich in der Straße, wo ich wohne, ist ein altes Bestandsgebäude abgerissen worden und da wird jetzt ein neues hingebaut. Und das wird mit Keller gebaut und die haben da jetzt gerade Wasserhaltung nämlich gemacht. Also letzte Woche ist ja manchmal so der Zusammenhang, da hat man eben jetzt, weil vorher war da irgendwie nur so ein kleiner Mini-Keller drunter.
Ja.
Und jetzt soll es ein größerer werden, was ein relativ kleines Grundstück ist. Und die haben jetzt erstmal Wasserhaltung. Das konnte man die ganzen Monate jetzt sehen, als das alte abgerissen haben, dass in dem alten Kellerloch immer permanent Wasser stand.
Mhm.
Also das, da haben wir genau die Situation.
Ja.
Und Wenn wir jetzt mal so das durchspielen, wir haben einen Keller 3 Meter tief und selbst wenn der bis Oberkante Rasen sozusagen im Wasser steht, also wirklich, wenn ich draußen auf dem Rasen springe, macht's Platsch, dann hätten wir 0,3 Bar, ja, als dem höchsten Druck an der tiefsten Stelle, ne, 3 Meter Wassersäule, 0,3 Bar. Beispielsweise auch hier hat sozusagen der FHRK vor ein paar Jahren Prüfgrundlagen rausgebracht. Man muss dazu wissen, dass diese Ringraumdichtung, wie sie allgemein heißen, also diese Abdichtung für die Rohre und Kabel, dass die nach unserer obersten Baubehörde sozusagen nicht irgendwie zulassungspflichtig sind. Also für viele andere Baustoffe müssen die Baustoffe ja ein sogenanntes Prüfzeugnis haben, ein ABB,
oder sogar
eine Zulassung, je nachdem, wie sie vom DBT eingestuft sind.
Ja.
Unsere Ringraumdichtungen sind nach der alten Bauregelliste C oder jetzt der neuen Musterverwaltungsvorschrift für technische Baubestimmung im Teil D eingestuft. Das heißt, wir brauchen eigentlich von DBT-Seiten keinen Nachweis führen. Also wir müssen nicht zu einer Materialprüfanstalt hingehen und müssen dann Prüfzeugnis nach vorgegebenen Werten erfüllen. Und wir haben aber gesagt vom FHK, Mensch, es sollte da aber trotzdem irgendwo ein Nachweis gebracht werden, wo wir abprüfen, dass diese Mindestanforderung so eine Dichtung erfüllen muss, die auch leistet. Und wir haben Prüfgrundlagen gemacht und jeder Hersteller, der im Prinzip seine Produkte, diese Ringraumdichtung oder Futterrohr, was auch immer, geprüft hat, der kann dann auch vom FHK so ein Qualitätssiegel kriegen. Also da wäre auch so ein Tipp, achtet darauf, dass eben solche Produkte dann eingebaut werden, die dann auch so einen Nachweis haben, dann ist man Sicherheit. Und um das Beispiel wieder 0,3 Bar aufzunehmen, also die müssen da mindestens eine Dichtheit von 1 Bar nachweisen.
Mhm. Mhm.
Also ne, da hat man mindestens die dreifache Sicherheit.
Ja.
Wenn man dann aber überlegt, dass die Leitungen eigentlich aber ja nur 1 Meter Tiefe verlegt werden, haben wir real eigentlich meistens, selbst wenn das Wasser bis Oberkante Rasen steht, nur 0,1 Bar, dann haben die sogar eine 10-fache Sicherheit. Ja. Also von daher, das mal aufzuzeigen, die Produkte haben schon die Leistungsfähigkeit. Ne? Mhm. Man muss aber natürlich auch da auf der anderen Seite bedenken, so eine erdberührte Abdichtung, so Rohr dafür, die baue ich einmal ein und dann muss die das ganze Leben des Gebäudes halten. Das ist ja nicht, wo ich sage, ich buddel meinen Keller alle 5 oder 10 Jahre mal aus und dann warte ich den mal und dann gucke ich mal, ob da irgendwo was nicht mehr in Ordnung ist und dann repariere oder tausche ich es aus. Das zeigt auch eben wiederum auch, dass man für dieses, ich sag mal, Nischenprodukt, was so keiner auf dem Schirm hat, dann doch einen gewissen Anspruch trotzdem an die Qualität sich vielleicht dazu entscheiden sollte, weil es muss eben auch im Zweifelsfall 40, 50, 60 Jahre lang funktionieren. Ne?
Sehr guter Punkt. Und damit komme ich auch nochmal zu dem Punkt. Also du bist jetzt von der Firma Däumer, ne? Er gibt ja auch eine gewisse Garantie raus, wo er sagt, okay, da garantieren wir, dass dieses Produkt diese Zeit hält. Natürlich, wie man es so oft hat, die Garantie ist so ausgelegt, dass da natürlich ein gewisses Puffern mit eingeplant ist. Wie hoch wäre die Garantie, dass man da die Sicherheit hat?
Ja, also wenn man sozusagen erstmal das Thema Gewährleistung angeht, Gewährleistung ist ja das, was jeder bringen muss. Und da sind wir ja, ich sage mal, in unserer Branche 5 Jahre Gewährleistung. Mhm. Das muss sozusagen ja jeder Hersteller sowieso bringen.
Ja.
Garantie ist ja etwas Freiwilliges, was ein Hersteller bringt. Und da sind wir zurzeit auch der Einzige in der Branche, der das für diese Produktgruppe macht. Und wir geben 25 Jahre Garantie auf unsere Produkte. Mhm. Also das ist schon mal eben nicht nur, dass wir überhaupt was geben, sondern auch dann fertiges Stück. Und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende dabei. Wenn ich mir beispielsweise Laminat aussuche, dann finde ich auch dann so, dass der eine sagt, 30 Jahre Garantie. Wenn ich es mir dann durchlese, ja, dann heißt es, dass der Hersteller von überzeugt ist, dass es 30 Jahre halten könnte, was aber nicht heißt, dass ich es dann nach 15 Jahren reklamieren kann, wenn das meine Kinder verkratzt haben, weil die mit ihrem Puckirad da drüber gefahren sind.
Ja,
dann ist es eben nicht die normale Anwendung. Also die normale Anwendung wäre, ich laufe da nur mit Hausschuhen drüber.
Genau.
Bei uns ist das was anderes. Da Voraussetzung ist natürlich, es ist ein Produktfehler. Wenn das einer falsch eingebaut hat oder nicht die richtige
Struktur
oder in der falschen Position, Entschuldigung, da können wir auch nichts für.
Das ist klar.
Es muss ein Produktfehler da sein. So, und wenn es ein Produktfehler ist, dann sozusagen würden wir das Produkt innerhalb 25 Jahre nach Kauf ersetzen.
Mhm.
Ehrlich gesagt ist das aber das kleinste Problem, was der Bauherr dann hat. Weil ob ich dann eine Dichtung, ich sag mal, für 100 Euro selber bezahlen muss oder ob die Hersteller mir den umsonst schickt, das ist nicht mein, das ist eigentlich, das nützt mir am Ende des Tages nichts, weil wir sind erdberührt. Das heißt, da muss einer kommen und muss draußen wieder aufgraben.
Mhm.
Das heißt, ist da eine Terrasse drüber, wird auch die Terrasse wieder weggenommen.
Mhm.
Also da entstehen schnell mal 3.000, 4.000, 5.000 Euro nur für den Ein- und Ausbau. Und wir übernehmen je Schadensfall bis zu 10.000 Euro für den Ein- und Ausbau der Produkte.
Wow, okay.
So, jetzt haben wir tatsächlich einen Feuchteschaden. Nehmen wir mal das Beispiel Bodenplatte. Bis ich das dann merke, dass dann durch die Bodenplatte unten, also den Rohfußboden, da Wasser eingedrungen ist und dann langsam mein Fertigfußbodenaufbau, also Estrich, alles nass geworden ist. Das merke ich dann irgendwann, weil ich denke, worum geht beispielsweise bei der Küche der Schrank nicht mehr auf und zu, weil die Tür aufgequollen ist. Das heißt, es entsteht ja auch innen ein Sachschaden im Zweifelsfall.
Ja, ja.
Und da übernehmen wir je Schadensfall bis zu 100.000 Euro.
Wow, okay.
Also das ist wirklich eine Garantie.
Das
also,
ist eine
wo Hausnummer. Dann derjenige sagt, also wenn wir unser Produkt einen Produktmangel hat und der dann den Schaden verursacht, und dann können wir mal zusammenrechnen. Also ich hatte vor ein paar Jahren, hatten wir durch einen Kunden von uns, waren aber nicht unsere Produkte eingebaut, der hat einen Schadensfall gehabt, den kann ich jetzt mal so nennen. Das war dann ein Kindergarten, wo tatsächlich, deswegen gerade das Beispiel, tatsächlich auch die Küche in dem Kindergarten aufgequollen ist. Mhm. Da haben wir dann am Ende über einen Gesamt-Sachschaden geredet von 30.000 Euro, plus eben Ein- und Ausbau, die dann der Kunde ja dann selber ausgeführt hat, aber dem ja natürlich auch einiges gekostet hat.
Das ist also, aber da merkt man schon, dass, also wenn man mit einer Garantie für so eine lange Zeit mit solch hohen Summen reingeht, dann glaube ich, steckt auch was dahinter.
Da steckt auch was dahinter, ja. Na, was aber auch dann natürlich allgemein vielleicht auch mal für die Zuhörer, dass man das auch nochmal ins Verhältnis sehe. Ich rede hier über die Verwendung eines Produktes, was erstmal im Verhältnis zu den Gesamtkosten meines Bauwerks eigentlich extrem minimal ist.
Ja.
Aber wenn ich es nicht, also sag mal, da an der falschen Stelle gespart hat, dann kann es im Zweifelsfall der Schaden das Zigfache sein. Also da reden wir eben,
genau.
Dann reden wir dann wirklich über keine Verhältnismäßigkeit mehr. Ne? Also das ist, ich bin da ruckzuck im vierstelligen Bereich dann. Ne?
Und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ne? Wenn da irgendwie Produktfehler da ist, dann tritt er halt nicht in den ersten 5 Jahren auf, wo man halt das eben sehen kann, sondern das sind einfach Schäden, die treten nach vielleicht 10 Jahren auf oder ja. Sowas, ne? Weil das einfach, also es braucht einfach seine Zeit, bis die Feuchtigkeit sich sammelt und über die Jahre und da.
Man muss natürlich auch sozusagen auch wir reden ja hier über auch Produkte, sage ich mal, auch die Materialien altern ja, ne? Also auch da ist das natürlich ein Alter. Klar, wenn es ein Montagefehler war, dann hat man den Fehler meistens schon vorher, weil das ist immer nur die Frage,
ist wann
kommt der erste ordentliche Regenschauer. Also und aber auch da, wie du sagst, ist jetzt also auch das vollkommen richtig. Der Schaden ist da nicht sofort da. Ne? Also nur weil es Wasser eingetreten, habe ich nicht so einen Schaden. Also das ist oft auch so, was man in der Praxis lebt. Das merkt man erst so ein halbes Jahr, anderthalb Jahre später.
Mm, ja.
Also das kann sich schon auch eben hinziehen. Ne? Also bevor der Schaden wirklich erkennbar wird. Ne?
Genau.
Es ist jetzt nicht so, dass ich da ja, wenn es gar nicht abgedichtet ist und ich habe da richtig Druckwasser vor der Wand stehen, also wenn wir dann wieder sind, das wirklich Druckwasser, ja, dann habe ich sofort. Ne?
Ja.
Aber der Großteil der feuchte Schäden ist ja nicht, dass das Gebäude im Druckwasser steht, sondern wie es nach Norm heißt, Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser. Der Lastfall ist eigentlich der, den wir am meisten haben. Das heißt, wir haben eben immer einen feuchten Erdreich und diese Feuchtigkeit zieht halt langsam rein und der Schaden, er fängt dann langsam an, sich aufzubauen. Und da ist vollkommen richtig, wie du gesagt hast, da kann das dann wirklich in den meisten Fällen sein, dass es nicht in den ersten 5 Jahren auftritt, sondern das merke ich wirklich erst später. Und das sind eigentlich dann ja eigentlich die häufigsten Schaden, weil eben auch der Lastfall, Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser, der ist, den wir zumindest im Ein- und Mehrfamilienhausbau auch am allerhäufigsten haben. Ne?
Genau.
Also dieses Szenario, da ist wirklich jetzt Druckwasser und da spritzt jetzt auf einmal wirklich Wasser in den Keller. Das ist dann eher wieder die Extremsituation. Ne?
Aber ja. Wow, Thomas, also ich glaube, wir haben jetzt so einen Rundumschlag gemacht zu dem Thema Radon, Abdichtung, alles Mögliche, wo man die Folge erstmal verarbeiten muss. Ich glaube, die Folge darf man auch ruhig 2 oder 3 Mal hören, weil da so viele Informationen drin waren, auch wichtige Informationen drin waren, meiner Meinung nach. Haben wir jetzt nochmal, bevor wir zum Schluss kommen, hast du jetzt nochmal irgendwas, ein Gebiet nochmal, Themengebiet, wo du sagst, hey, da müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen?
Du meinst jetzt für ein weiteres Thema
oder für heute? Für heute jetzt nochmal, wo du sagst, hey, das habe ich jetzt nochmal, das müssen wir vielleicht.
Ja, also sozusagen, wo wir aktuell auch gerade, oder ich auch persönlich sozusagen mich drum gekümmert habe, weil wir ja Einfamilienhausbau sind, Neubau, das wäre dann für die Leute, die neu bauen, ist ja heute die mittlerweile ja am gängigste Art der Gebäudebeheizung, Wärmepumpensysteme.
Ja.
Und da stellen wir fest, da sind wir eigentlich dann wieder auf dem Stand, den wir mal früher in anderen Bereichen auch vor 20, 30 Jahren waren. Da wird nämlich auch wieder nicht abgedichtet. Also kann ich einen Tipp geben, denkt dran, wenn ihr euch so Wärmepumpen, das heißt, ich nutze ja immer die Umweltwärme, also irgendwo muss es ja eine Verbindung rohrleitungsmäßig von innen nach außen geben, egal was für ein Wärmepumpensystem ich habe.
Ja.
Und auch diese Leitungen müssen abgedichtet werden. Also das, was wir feststellen, das wird nicht gemacht. Auch herstellerseitig, im besten Fall gibt es da so einen Hinweis, denkt dran, da muss auch eine Wanddurchführung bauseits gemacht werden. Also auch da wird dieses Nischenthema natürlich dann wieder bauseits verschoben. Aber wer weiß denn bauseits darum und wer kümmert sich darum? Das ist dann wieder die Praxis. Also auch da die Empfehlung, denkt dran, dass auch bei Wärmepumpen das gemacht werden muss. Und wir haben jetzt aktuell gerade, für die es interessiert, gibt es auch eine Planungshilfe Wärmepumpen.
Okay.
Haben wir gerade aktuell rausgebracht. Also wer sich informieren will, einfach bei uns auf die Webseite gehen. Da gibt es eine Planungshilfe und da sieht man eben auch wieder, es ist kein Hexenwerk, es geht relativ einfach. Da haben wir es für verschiedene Wärmepumpensysteme, also egal ob Luft, Erdreich oder was auch immer, ob Split, ob Monoblock-Anlagen, haben wir aufgezeigt, so für alle gängigen Systeme, wie das geht. Also das wäre noch so ein aktuelles Thema, was mir selber persönlich am Herzen liegt.
Super. Thomas, ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine wertvollen Informationen. Ich danke dir für dieses tiefe Gespräch, wo wir wirklich tief in diese Thematik reingegangen sind. Ich glaube, das hat man selten, aber ich fand es echt, also ich fand es nicht nur spannend, ich fand es auch sehr, sehr wichtig, dieses Thema einfach zu besprechen, weil ich einfach so, zur Sicherheit sagen kann, dass jetzt 99% der Bauherren das einfach nicht auf dem Schirm hatten.
Ja.
So. Und deswegen finde ich das einfach sehr wichtig. Und deswegen danke ich dir für dein Gespräch. Das Schlusswort, das überlasse ich gerne noch dir, aber für deine Zeit und für dein Wissen, für dein Know-how, was du mit uns heute geteilt hast, danke ich dir schon mal.
Ja, Maxim, auch von meiner Seite vielen Dank. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auch vielleicht in der Zukunft mal wieder voneinander hören, egal ob Podcast oder nicht. Auch interessant, sich dann da mal vielleicht wieder auszutauschen. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hoffe viel mehr natürlich, das ist ja das Wichtigste, uns beiden ja, denke ich, das Wichtigste bei, dass vor allen Dingen eben die Zuhörer, die Bauherren auch was mitnehmen konnten und dass wir ihnen Informationen geben konnten, die sie hoffentlich dann jetzt auch nutzen können und wir sie nicht verängstigt oder noch verwirrter gemacht haben, sondern ich hoffe, wir konnten dann auch sie ein bisschen beruhigen und ein bisschen Sicherheit einbringen und wertvolle Informationen geben.
Unbedingt. Also das war ganz, ganz wertvoll und ich glaube, die Aufklärung ist einfach der wichtigste Punkt. Und jetzt habe ich noch was vergessen, in den Shownotes unbedingt reinschauen für die Zuhörer. In den Shownotes ist dann alles verlinkt. Die ganzen Links, die jetzt auch der Thomas erwähnt hat, zu der Homepage von Däumer, beziehungsweise auch zu den ganzen Handbüchern und so weiter, was du auch erwähnt hast. Das werden wir dann alles in den Shownotes verlinken. Da kann man es dann draufklicken und sich informieren. Und für diejenigen, die jetzt auch an dieser Stelle vielleicht der Hinweis, für diejenigen, die die Podcast-Folge über Spotify hören, ihr habt unter Spotify habt ihr keine klickbaren Links. Deswegen einfach mal auf der Homepage vorbeischauen, bauherr-werden.de oder einfach mit einer anderen Podcast-App die Folge öffnen und dort in die Shownotes gehen, weil dann könnt ihr direkt auf den Podcast-Link draufklicken und landet auch dort, wo ihr hin wollt. Ja, Dankeschön und wir hören uns beim nächsten Mal.
Super.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.